Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Ralf Zimmerer. Ich freue mich total, dass du hier bist. Ralf ist strategischer Markenberater, Autor von Generation Rainbow und Gründer von Generation Now. Herzlich willkommen, Ralf.
Ganz, ganz lieben Dank, Simona. Freue mich, dass ich bei dir bin.
Ja, Ralf, du hast eine spannende Vita, einen spannenden Lebenslauf. Sag doch mal so in ganz kurzen Stichpunkten, wie es dazu gekommen ist, dass du heute da bist, wo du bist.
Ja, mein Hintergrund ist wirklich Marke und Marketing. Mhm. Ich habe über 25 Jahre für große Konsumgüterkonzerne gearbeitet, für Unilever auf der ganzen Welt, für Marken wie Dove und Axe und Pons, aber auch ganz lange jetzt für Nivea, für Beiersdorf und habe mich immer darum gekümmert, wie Marken erfolgreich sein können, wie man Marken formt, aber auch wie Marken, und das gerade in den letzten Jahren, der Gesellschaft helfen können und auch Themen unterstützen können, die für Menschen wichtig sind und die vielleicht andere nicht angehen.
Ja, ganz genau. Und da kommen wir genau zum Kern von dem, was dich ja heute ausmacht oder was dich antreibt, ne? Von Generation Rainbow, Generation Now. Wie ist es dazu gekommen, das zu gründen oder da dich zu engagieren?
Ja, das war ganz interessant. Also ich hatte eigentlich sehr früh in meiner Karriere mich geoutet. Also das nannte man vielleicht damals nicht so, aber ich bin immer relativ offen damit umgegangen, dass ich schwul bin. Und am Anfang hatte ich keinen Partner, dann hatte ich einen Partner und hatte da eigentlich auch keinerlei, gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viel global gearbeitet, ne? In Hamburg, in London, in New York, in Singapur. Da hat es natürlich auch nicht so eine wahnsinnige Rolle gespielt. Aber ich hatte dann festgestellt, ich hatte ein Training gemacht als Teil meiner Arbeit bei Beiersdorf, bei der IMD in Lausanne. Und da ging man so ganz, ganz tief zurück ins Leben. Also man hat sich so angeguckt, was sind so die Key-Punkte in meinem Leben, die mich geprägt haben, was sind vielleicht Muster. Und eine Sache, die mir da einfach nochmal klar wurde, war, dass zu wenig gemacht wird in den Unternehmen heutzutage immer noch für LGBTIQ. Und dass im Nachhinein in meiner Karriere das schon toleriert wurde. Also ich glaube, die Homosexualität wurde mir jetzt nicht irgendwie unbedingt negativ ausgelegt, aber es half auch nicht. Und es gab auch keine Mentoren, die mir gesagt hätten, ach guck mal, so kannst du es machen, so bringst du Beitrag zur Firma oder zur Marke. Das fehlte ein bisschen. Und am Ende dieser Woche, das war eine Woche sehr intensive Soul-Searching, hat man so eine Liste an Themen, die man angehen möchte. Und eins davon war wirklich, ein LGBTIQ-Netzwerk bei Beiersdorf zu gründen, weil ich einfach feststellte, dass ich in meiner Rolle als globaler Markenverantwortlicher für Nivea der most senior person war aus der Community. Und ich hatte auch festgestellt, dass es gibt in so großen Firmen immer so globale Leadership-Meetings, das gibt es auch bei dieser Firma, da gab es eben 80 Top-Manager, die Top-Managerinnen, die zusammenkamen. Und da stellte ich halt fest, dass zum einen wahnsinnig viele Männer da waren, ne, und relativ klassisch auch zu dem Zeitpunkt. Dann vielleicht von den 80 nochmal 5 bis 10 Frauen. Und ich war eben der einzige wahrnehmbar out LGBTIQ-Mensch. Und ich dachte, das ist halt falsch, das kann nicht sein.
Ja.
Und deswegen habe ich dann im ersten Schritt das Netzwerk gegründet, das heißt Be You bei Beiersdorf.
Wow, Wahnsinn. Das ist, ich finde das total mutig. Also da könnte ich dich total für feiern, dass du das gemacht hast. Weil, also ich kenne das nämlich auch. Bevor ich selbstständig war, war ich auch angestellt und das war alles schon alles sehr ähnlich. Also das lief da alles so nach Schema F ab und da gab es nicht viele, ich sag mal, große Unterschiede. Und gerade jetzt Diversität zu fördern, Inklusion zu fördern, und natürlich auch in die LGBTQ-Gemeinschaft zu gucken und die auch mitzunehmen, finde ich total wichtig. Was ist die Reaktion auf diese Gründung? Wie haben die Leute reagiert, gerade auch bei Beiersdorf oder also in diesen großen Konzernen, wo die ja doch sehr, ich sag mal, noch gestreamlined sind auch, ja, oder?
Ja gut, ich glaube, da gibt es immer so die, also prinzipiell positiv. Also im ersten Schritt hatte ich auch den CEO gefragt, damals Stefan de Löcker, und hatte ihm von der Idee erzählt. Der hat es auch gleich unterstützt, das half natürlich. Und auch der Personalvorstand. Dann war natürlich im ersten Moment lustig, erstmal Leute zu finden für das Netzwerk, ne? Weil man spricht ja oft Leute an über Themen, die mit der Marke oder der Firma zu tun haben. Aber jetzt so ein schon persönliches Thema, Leute anzusprechen, war schon auch erstmal ein bisschen komisch. Und das erste Meeting zu leiten war auch komisch, weil man dachte so, jetzt reden wir ja nur über uns und unsere Orientierung. Aber das war eigentlich total nett. Also ich glaube, im ersten Schritt so vom Management wirklich sehr, sehr viel Unterstützung. Dann haben wir ein Launch-Event gemacht, relativ schnell nach 3 Monaten, wo wir im Headquarter sozusagen Stände aufgebaut haben mit Luftballons und Leute gebeten haben, teilzuwerden des Netzwerks, entweder als Aktivist oder als Freund. Und das wurde sehr, sehr gut angenommen. Also da haben sehr, sehr viele Leute gesagt, super, das ist jetzt passiert. Das war auch irgendwie überfällig. Also ich glaube, größtenteils war es sehr positiv. Natürlich gab es auch ein paar Stimmen, die sagten, brauchen wir das? Ist das notwendig? Warum müssen wir jetzt auf euch noch achten? Ich glaube, das gibt es auch immer. Also man wird nie 100% Zustimmung haben. Aber ich würde sagen, generell der Tenor war sehr positiv, was natürlich auch uns als Team sehr motiviert hat, weiterzumachen.
Ja, Wahnsinn. Wie gehst du mit Kritik um? Weil das ist ja auch etwas, was generell Menschen total aus dem Spiel nehmen kann. Und wie gehst du damit um? Weil das ist ja nochmal eine Ecke heftiger, ne? Weil es dich ja in deiner Identität auch sehr zurückweisen kann, ne? Also.
Ja, ich meine, bei dem Thema, was man schon sagen muss, ist, dass es ja selten Kritik ins Gesicht gibt, sage ich mal. Da haben die meisten Leute dann schon, fühlen sich da unsicher. Ja. Ich glaube, man weiß dann nie immer genau, was hinter dem Rücken vielleicht passiert. Ich glaube, eine Sache, die ich schon festgestellt hatte im Nachhinein, das hatte ich auch nicht so realisiert, ist, dass einem als, und das ist jetzt als schwuler Mann, es gibt ja noch viel mehr Leute in der Community, was da oft passiert, ist, dass dir so ein bisschen die oft Frauen zugeschriebenen Fähigkeiten auch zugeschrieben werden. Also, dass man sehr empathisch ist, dass man gut zuhört, dass man gut mit Menschen kann. Aber oft gibt es dann so Fragezeichen, ja, ist diese Person jetzt durchsetzungsstark genug? Was passiert in Konflikten? Das fand ich im Nachhinein ganz lustig, das hatte ich gar nicht verstanden, dass einem auch jetzt von der Karriereperspektive oft sowas übergestülpt wird an Stereotypen, was oft auch Frauen übergestülpt wird. Ich glaube, das war das eine Learning. Ich glaube, das zweite mit Kritik, ich glaube, einfach drüber sprechen. Also jetzt auch, wenn Leute auf uns zukommen und auf uns zugekommen sind, dann haben wir sie eingeladen. Wenn sie Kritik haben, haben wir drüber gesprochen und drüber diskutiert. Und am Schluss hat ja jeder auch das Recht auf die eigene Meinung. Also wenn eben jemand sagt, nee, das ist aber nicht so mein Cup of Tea, dann muss man das bis zum gewissen Grad auch akzeptieren. Ne? Okay. Aber, weil so kann man die Leute nicht verändern. Aber generell hatten wir eigentlich sehr positiven Zuspruch die ganze Zeit.
Ah, das finde ich fantastisch, ja. Und ich finde es toll, dass du sagst, man muss das auch akzeptieren, dass andere Leute andere Meinungen haben und trotzdem weitermachen. Also das bringt dich nicht aus dem Konzept oder das lässt dich nicht so zweifeln, dass du sagst, oh Gott, ja, machen wir jetzt weiter. Ihr macht auf jeden Fall weiter, ne?
Hatten wir nie, nee. Also ich glaube, es ist halt einfach so, dass die Lebenswirklichkeit verschiedener Menschen auch unterschiedlich ist. Ja. Ich glaube, wenn man vorher keinen Kontakt hatte, jetzt mit in dem Fall unserer Community, aber auch mit anderen Themen, ne, wie Frauen oder Behinderung oder was auch immer, dann fehlt einfach oft der Kontakt und das Reindenken und die Fähigkeit, sich reinzudenken. Was man sehr oft eben auch sieht, finde ich, das habe ich auch bei der Arbeit an dem Buch gemerkt, ist, dass wenn Menschen in ihrer Familie vielleicht Leute aus der Community haben, auch schon sich viel verändert, weil sie sich ja damit beschäftigen, ne? Die Enkelin, der Sohn, der Neffe, das macht einen Unterschied. Also die persönlichen Kontaktpunkte sind da schon sehr wichtig. Und das kann auch wirklich dann einen Unterschied machen. Und das Interessante ist, wenn man mit Menschen über das Thema spricht, weil es ist ja nicht so, als würde man jetzt ständig nur über dieses Thema sprechen, gerade
Ja, ja.
In dem Wirtschaftsumfeld. Aber wenn man dann drüber spricht, ist erstaunlich, was alles rauskommt. Also wie viele Leute einem dann sagen, ah ja, aber keine Ahnung, meine Schwester ist lesbisch oder was man vorher nicht wusste. Und auf einmal hat man auch eine andere Ebene, mit den Leuten zu sprechen. Also eigentlich ist es toll. Ich finde es sehr gut, dass man es thematisiert. Es bringt Sachen im Guten meistens voran.
Ja, definitiv. Das ist auch das, was ich mitbekommen habe 2020, als es mit Black Lives Matter ja unglaublich losging. Ja. Da hatten sehr viele auch Berührungspunkte. Wie rede ich jetzt darüber? Und da sagte eine schwarze Aktivistin, die hatte in einer Diskussion gesagt, ihr müsst einfach drüber reden. Egal, es werden sehr wahrscheinlich Fehler gemacht oder man drückt sich falsch aus. Aber das Wichtigste ist, dass darüber geredet wird. Und, und dann lernt man auch, wie man sich ausdrückt oder ne, wie man dann irgendwie sensibler in der Sprache auch wird, aber einfach anfangen und reden. Einfach anfangen und reden. Ja. Und das ist schön, dass du das auch so sagst. Hat, ich sag mal, Black Lives Matter und LGBTQ kam ja so ein bisschen irgendwie so zur gleichen Zeit auf. Hat sich das so befruchtet? Würdest du das so sehen oder siehst du das anders? Ist das für dich anders gelaufen von der Bewegung her?
Ja, ich weiß nicht, ob sich es gegenseitig befruchtet hat. Also ich glaube, das hängt wahrscheinlich sehr stark von dem Land ab. Also ich glaube, in den USA bestimmt, ne?
Ja,
weil einfach eine sehr große Community hast von beiden. Ich glaube, in Deutschland hast du halt nicht so große People of Color Community im Vergleich mit den USA. Deswegen gibt es schon Kontaktpunkte, aber nicht so
viele. Stark.
Wir haben zum Beispiel, als wir auch das Buch geschrieben haben, Generation Rainbow, und jetzt Interviews mit ungefähr 30 Leuten geführt haben, haben wir auch versucht, eben eine gute Repräsentation zu haben und hatten wirklich auch Schwierigkeiten, jetzt Menschen aus der LGBTIQ-Community zu finden, die People of Color sind. Also das ist dann gar nicht immer so einfach.
Okay.
Ich glaube, das Gute ist, also wo die Parallelen für mich sind, ist, dass eben bei beiden Sachen irgendein kritischer Punkt in der Gesellschaft überschritten wurde, dass man das Gefühl hat, jetzt muss aber was passieren. Ja. Ich glaube, bei Black Lives Matter bestimmt, ne, die ganzen Unruhen und auch die Polizeiaktionen, die es ausgelöst haben. Bei LGBTIQ, glaube ich, auch so eine kritische Masse, die erreicht wurde. Also zum Beispiel sagt die letzte Gallup-Studie in den USA, eine quantitative große Studie, die gerade veröffentlicht wurde, dass in der Generation Z, also den Menschen unter 25, 21% sich als Teil der LGBTIQ-Community sehen. Und das sieht man eben, wie das zunimmt. Ne? Also je jünger, je mehr und je älter, ein bisschen weniger. Aber diese Bereitschaft, sich selbst dazu zugehörig zu fühlen, hat einfach zugenommen. Und es kommt vor allem durch Menschen, die sich als bisexuell sehen. Also von daher ist da schon einfach so ein Momentum entstanden, glaube ich, was bei beiden der Fall ist. Und da gibt es Kontaktpunkte, aber ich glaube nicht, dass ich so befunden habe, im ersten Schritt.
Ja. Kommen wir nochmal zurück auf deinen Berufsweg, nämlich auf deine Position als Vorstand in einem Konzern. Und du hast gesagt, wir hatten vorher schon etwas gesprochen, dass du gemerkt hast, dass Role Models fehlen.
Ja, und, absolut. Ja.
Und das finde ich so interessant, ne? Weil es gibt, ja, du hast es gesagt, eine große Community im Showbusiness oder im Entertainment-Bereich, aber wenig in der Politik und in der Wirtschaft. Und ist das, also denkst du, dass da auch jetzt so ein kritischer Moment überschritten ist, dass das einfach mehr werden kann, anders werden kann? Oder sind Menschen früher aus der LGBTQ-Community in Entertainment und Media und so reingegangen, weil da eine höhere Akzeptanz war oder eine größere Toleranz einfach dieser Community gegenüber? Und denkst du, dass das sich ändern wird? Oder wie ist das so deine Ansicht?
Nee, gute Frage. Fairerweise war ich nicht Vorstand beim Bayersdorf, ich war alles unter dem Vorstand.
Okay, aber trotzdem, also sehr, sehr senior, senior level, Okay.
Ich glaube, Vorbilder sind auf jeden Fall wichtig. Das hatte ich ja auch gesehen in der Arbeit, dass ich in meiner Funktion auch Vorbild war für die Menschen in der Firma, weil man eben sieht, was geht. Ne? Ich glaube, das ist so einfach, dass man einfach sagt, oh, das ging ja auch bei dem oder der, dann kann ich es auch erreichen. Ich habe das Gefühl, dass in der Wirtschaft, also das ist jetzt eher meine persönliche Sicht der Dinge, aber ich habe schon den Eindruck, dass in der Vergangenheit natürlich Menschen in Industrien gegangen sind, die natürlich wahrgenommen freundlich waren für LGBTIQ und sozusagen man das Gefühl hatte, man kann sich da so zeigen, wie man ist. Ich glaube, das war schon der Fall. In der Wirtschaft und der Politik glaube ich, war schon oft das Gefühl, dass es auch schaden kann, dass Offensein auch Nachteile mit sich bringt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall da gewesen und ist heute immer noch als Fragezeichen in den Köpfen vieler Leute. Ja, also ich glaube, es ist immer noch da. Es ändert sich aber und ich glaube, es ändert sich aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, zum einen ist in den Firmen angekommen, dass Diversität und Inklusion wirklich auch ein Wettbewerbsvorteil ist. Ne? Es gibt auch viele Studien, die wir auch in dem Buch zitieren, die zeigen, dass ne, diverse Unternehmen erfolgreicher sind, innovativer sind, dass die Mitarbeiter zufriedener sind, wenn das Thema auch angegangen ist. Ich glaube, das ist das eine Thema. Das zweite Thema, was sehr, sehr hot gerade wird, ist einfach Employee Talent Recruitment. In Deutschland sind wirklich die Talente so knapp. Und die eine Sache, die ich gesehen hatte, auch in meiner ganzen Arbeit, ist, dass diese ganzen Themen wie Purpose, Haltung, Diversity, Inclusion, gerade besonders wichtig sind für die junge Generation. Wirklich einer der Top-Kriterien ist bei der Auswahl von Arbeitgebern. Teilweise wichtiger als Gehalt, wichtiger als andere Chancen. Und das hat einfach so ein, sagen Momentum ist ein großes Wort, aber hat schon so eine Initialzündung ausgelöst, dass sich mehr Firmen und Unternehmen mit dem Thema wirklich beschäftigen und sehen, dass sie was machen müssen. Also es sind wirklich diese zwei Sachen, sage ich mal, die Vorteile bewusst machen und War for Talent, die richtigen Worte zu bekommen, die auch dann für die Firma arbeiten wollen.
Ja, toll. Also super, dass das jetzt so geschieht, ne? Also dass diese Inklusion auf jeden Fall jetzt ins Rollen gekommen ist, ne?
Ja, ich finde, das macht auch echt einen Unterschied. Da muss man der jungen Generation auch wirklich dankbar sein, dass die das so pushen und sagen, nee, es geht so nicht mehr. Wir wollen es anders. Und, ne, und der Voting by the Feet, ne, also die gehen halt dann dahin, wo es halt auch passiert. Und das ist auch genau richtig. Weil ich glaube, die eine Sache, die ich auch gesehen habe bei dem Gesamtthema, aber auch bei dem, was wir gemacht haben, Generation Rainbow Buch, ist, dass am Schluss auch gerade bei der Politik nur Druck hilft. Also einfach zu hoffen, es passiert was.
Das
funktioniert nicht.
Ja,
also man muss wirklich sagen, hier ist ein Issue, man muss dafür kämpfen, man muss die richtigen Leute für sich gewinnen und dann ändern sich Sachen in der Politik, in der Wirtschaft, wo auch immer. Aber einfach zu hoffen, dass es besser wird, das passiert nicht.
Ja, genau. Kommen wir auf dein Buch zu sprechen. Und da hast du gesagt, das hört sich so spannend an. Das ist ein Buch, an dem so viele mitgewirkt haben und ihre unterschiedliche Sicht dargestellt haben. Generation Rainbow. Spannend. Erzähl mal ein bisschen über das Buch. Das hört sich so toll an.
Ja, nee, total gerne. Ja, das ist halt, das hat sich alles so ein bisschen selbst entwickelt. Ne? Das war nicht der Plan zu sagen, so machen wir das jetzt alles. Sondern ich glaube, der Insight war wirklich aus der Firma zu sehen, dass Vorbilder wichtig sind. Und irgendwann saß ich da und dachte, wäre es nicht toll. Ich glaube, ich presse das FT-Magazin durch. Und da gibt es so eine Sektion, die heißt der Estate oder die Estate, also wo so Leute über sich sprechen und was sie für Produkte und Designs mögen. Ne? Also das ist sehr schick. Und ich dachte, wäre es nicht toll, wenn man sowas hätte mit spannenden Persönlichkeiten aus der Community, die über sich sprechen, ihr Leben, was sie antreibt, aber auch so ein persönlicher Eindruck, wie ihr Coming Out war, was die Tipps sind für die kommenden Generationen. Und das war wirklich der Startpunkt zu sagen, lass uns sowas machen. Lass uns wirklich Leute aus der Wirtschaft, der Politik, aus der Kultur, aus den Medien, aus dem Sport ansprechen, die idealerweise schon ein bisschen bekannt sind, aber teilweise auch einfach nur interessant sind. Das ist was da auch toll ist. Und haben dann Fragebogen entworfen und die Leute interviewt und das Ganze dann sehr, sehr schön illustriert mit eigenen Bildern der Menschen. Und das war wirklich so der Startpunkt. Und dann, als wir dann dabei waren, haben wir gedacht, jetzt müssen wir aber auch schon noch mal gucken, wo stehen wir denn heute? Und haben das erste Kapitel gebaut für die Faktenlage, was auch wirklich spannend war zu sehen, alle Studien zu dem Thema sich anzugucken. Und wir waren immer wieder überrascht, was doch noch alles nicht so toll ist. Also es war nicht alles schrecklich, aber es war oft eben immer ein bisschen schlechter oder wesentlich schlechter, als wir dachten, wo es wäre. Und da merkte man so ein bisschen, wie wir alle in der Blase leben und denken, ist ja schon alles ganz toll, so toll ist es noch nicht. Und darauf basierend haben wir dann auch gesagt, ne, Anfang Faktenlage, Mittelteil, fast 30 Interviews mit spannenden Leuten, haben wir gesagt, wir müssen auch jetzt Forderungen aufstellen und eine Initiative gründen, was wir erreichen wollen. Und wir haben die sehr, sehr konkret gemacht. Aus dem Learning heraus, dass wir wirklich der Politik sagen müssen, das wollen wir. Wir wollen, dass ihr euch darum kümmert, dass sich die Wahrnehmung ändert in der Gesellschaft. Wir wollen, dass ihr Coming Out Unterstützung gebt, sei es in den Schulen, sei es Universitäten, sei es Unternehmen. Wir wollen, dass ihr auch messt, also dass ihr feststellt, wo sind wir denn? Ne? Und es ist halt auch einfach echt ein Unding, dass selbst heute noch das Thema LGBTIQ nicht in den Lehrplänen fest verankert ist. Ja, also wann soll sich's dann ändern? Also daraus kam sozusagen dieses Buch, das Herz in die Interviews mit ganz spannenden Leuten, Tessa Ganserer aus der Politik oder Nico Hoffmann, der CEO der UFA. Wir haben Adrian Runhoff und Johnny Talbert, das sind Designer. Also wir haben wirklich einen tollen Mix an Leuten. Und die Interviews sind auch einfach interessant. Also man liest die einfach und denkt so, wow. Und das war auch für unsere Interviewpartner schon ein Commitment, weil wir hatten 20 Fragen. Klar, wie man die persönlich beantwortet, hängt von einem selbst ab, aber es ist schon persönlich. Mhm. Und einige Interviewpartner haben auch gesagt, nee, das ist mir zu persönlich.
Ja,
okay. Da will ich mich nicht so weit öffnen. Was ich auch wirklich verstehen kann, das ist schon ein Schritt, man macht sich auch angreifbar. Mhm. Aber die mitgemacht haben, ganz, ganz tolle Interviews, jedes anders, aber jedes berührend. Und einfach spannend zu sehen, was passiert ist.
Toll. Schön, dass ihr da diese, ich sag mal, Zeugnisse, die so berührend sind, habt, die dann auch noch zu einem politischen Statement und zu Aktionen, politischen Aktionen und auch, ich sag mal, politischem Aktivismus oder und auch der Gründung des Vereins Generation Rainbow geführt haben, ne?
Genau so ist es. Also wir haben wirklich, das ging so sequenziell. Da hatten wir die Forderung aufgestellt und haben gedacht, naja gut, also jetzt ohne Verein, Forderung ist ja auch schwierig. Dann haben wir einen gemeinnützigen Verein gegründet, Generation Rainbow e.V.
Ja.
Und haben auch jetzt schon angefangen, das zu aktivieren. Wir haben eine Petition auf change.org, alle können da unterschreiben, uns unterstützen, damit wir viele Unterstützer haben. Und wir haben auch schon angefangen, jetzt auf Social Media das Thema voranzutreiben. Mhm. Wir haben zum German Pride Day das Buch gelauncht und die Initiative und haben da auch über 100 Unternehmen gewonnen, die uns geholfen haben, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass noch nicht alles toll ist, also dass LGBTIQ Equality noch nicht da ist. Mhm. Die haben ihr Logo in der Mitte durchgeschnitten und verschoben, was schon ein Schritt ist. Ne?
Ja,
toll. Also ich bin ja nur Markenstratege, also es schneidet die Marke auf, sage ich mal.
Ja, ja.
Und die haben ihre Marke sozusagen verändert, um darauf hinzuweisen, dass selbst heute noch in 2022 6 von 10 jungen Talenten sich nicht trauen, 100% out zu seinem Job, weil sie Angst haben, dass sie Nachteile erfahren.
Ja, ja.
Und mit der Aktion, das haben wir die Inequality Logo Parade genannt, war wirklich der Startpunkt, um da das Schlaglicht drauf zu werfen und zu sagen, helft das, mach mit, unterstützt die Petition, unterstützt den Verein, damit wir das eben zusammen ändern können für die Zukunft.
Fantastisch. Also es ist unglaublich was ins Rollen gekommen. Ne?
Also ja, absolut.
Das ist fantastisch. Das hört sich wirklich großartig an. Und dann ist es für dich ja noch weitergegangen mit der Gründung von Generation Now. Ne?
ja, genau. Wir sind sehr beschäftigt, wie du feststellen kannst. Ich habe zusammen mit einer Kollegin, Clara Schmidt von Gröling, die auch mit mir am Buch gearbeitet hat und auch sehr viel mit mir am Purpose von Nivea gearbeitet hat.
Ja.
Und Albert Kehrer, dem Vorstand von Proud at Work, der auch Co-Autor des Buches ist. Und Clara und ich haben Generation Now Consulting gegründet, wirklich vor dem Hintergrund unserer Erfahrung, wo wir gesagt haben, wir wollen Markenunternehmen helfen, sicherzustellen, dass sie weiterhin relevant in der Gesellschaft sind. Weil die heutige Währung ist wirklich relevant.
Ja.
Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man als, jetzt ich bin natürlich ein Markenverantwortlicher, dass man als Marke irgendwann nicht mehr relevant ist, weil die sagen, ja, die Themen, über die sprechen, interessieren mich nicht.
Ja.
Die setzen sich nicht ein für Themen, die mir wichtig sind.
Ja.
Das heißt, wir beraten hier Unternehmen und Marken, ne, in Bezug auf Markenpositionierung, was ist meine Markenhaltung, wie gehe ich mit Diversität und Inklusion um, wie bringe ich eine Markenidentität voran, die eben wirklich engaging ist, von Inhalten visuell bis Sprache.
Ja. Das ist natürlich auch die Krux überhaupt für Unternehmen, überlebensfähig zu sein, relevant zu sein, und das in einem Umfeld, was sich extrem schnell ändert und zutiefst ändert. Also das ist ja nicht nur ein bisschen, dass man sagt, okay, wir gehen ein bisschen mit und ein bisschen passen wir uns an, sondern der Wandel ist ja wirklich sehr, sehr tief. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich für jedes Unternehmen unterschiedlich ist, aber gibt es irgendwelche großen Punkte, so Leitplanken, wo du sagst, die braucht es heute, um relevant zu sein?
Ja, ich glaube, das Interessante ist, dass heute einfach der Zugang zu Marken unterschiedlich ist als früher. Ich würde sagen, früher sind die Leute oft über die Produkte an die Marken rangegangen, also in den 80er Jahren. Und heute, die jüngeren Generationen gehen eigentlich über die Story ran.
Ja.
Und die denken, ist das eine Marke, die für mich interessant ist? Was für eine Story hat die denn? Und was geht's denn da? Und dann gehen die tiefer und gucken sich die Produkte an. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich zu gucken, und es ist mittlerweile eben wirklich die Erwartung da, dass Unternehmen und Marken aktiv mithelfen, Probleme der Gesellschaft zu lösen. Mhm. Weil die jungen Menschen sagen, die Politik allein kann es nicht, die NGOs allein können es nicht. Mhm. Wir wollen, dass ihr mithelft. Und ich finde es auch total richtig, dass dieses Absolut. Abgesonderte von Wirtschaft macht halt Wirtschaft und der Rest wird irgendwie gelöst, aufgebrochen wird. Und das heißt, ich glaube, als Markenunternehmen muss man sich wirklich angucken, was sind so Tensions in der Gesellschaft, die die Leute wirklich stört? Also was sind Sachen, wo die Leute sagen, Gott, das wäre so toll, wenn sich jemand darum kümmert. Und wo macht es Sinn für ein Unternehmen oder eine Marke, damit zu helfen? Da muss natürlich auch irgendeine was da sein, was passt, wo man denkt, ja, das ist uns auch wichtig und ja, wir können das glaubwürdig unterstützen. Das ist eigentlich der Startpunkt. Und dann geht es wirklich darum zu gucken, wie mache ich das jetzt aber auch in einer sehr glaubwürdigen, langfristigen und authentischen Art und Weise. Und ich glaube, wenn das da ist, ist es eigentlich ein mega Win, weil es halt ein Thema ist, was dann für die Menschen draußen wichtig ist, aber auch wichtig für die Menschen im Unternehmen. Also ich habe bei mir festgestellt, ich habe bei Dove und Nivea sehr viel auf Purpose gearbeitet, dass es eigentlich fast im ersten Schritt ein großer Motivationsfaktor ist für die Mitarbeiter. Weil es halt auch schöner ist zu sagen, ich arbeite für eine Firma, die löst diese Probleme, als die einfach nur 3 Produkte verkauft sozusagen. Ja. Also ich glaube, das ist einfach eine andere Identifikation dann auch und dadurch auch eine ganz andere Motivation. Und ich glaube, das müssen auf eine Art und Weise in Zukunft alle Unternehmen angehen.
Absolut, absolut. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr, zum Teil sehr schwierig ist für ein alteingesessene Unternehmen, die ja nur so auf der Produktschiene waren, sich davon zu lösen, von dem Weg, den sie gegangen sind, und einen komplett neuen Weg zu gehen.
Ja, ist auch schwierig. Ich glaube, zum einen muss man erstmal verstehen, dass sich eben in der Gesellschaft was verändert hat.
Ja.
Da helfen oft Kinder, also von Vorständen oder Vorständinnen, oft gut, wenn die Kinder da sind, weil die dann sagen so, sorry, aber irgendwie so geht das nicht mehr. Aber da muss eben erst auch diese Einsicht kommen, weil man natürlich selbst in seiner eigenen Blase lebt und das vielleicht nicht so sieht. Dann das Zweite, und das ist auch fair, es geht ja nicht darum, einfach nur irgendwas Gutes zu tun und Geld rauszuschmeißen. Es geht ja wirklich darum, dass man Win-Win erreicht. Also dass man ein Thema angeht, was wichtig ist, ein Thema, was aber auch zum Unternehmen und zur Marke passt. Und wirklich differenziert und damit auch im Endeffekt das Unternehmen erfolgreicher macht und dem Unternehmen dann auch erlaubt, das zu reinvestieren in gute Dinge. Ja. Also von daher glaube ich, muss man auch die falsche Wahrnehmung mal auflösen, die teilweise noch da ist, dass das dann so ein Do-Good-Thing ist, was halt irgendwie eine Spende ist oder
ja,
so.
Ja,
darum geht's ja eigentlich nicht. Es geht ja wirklich darum, was Gutes zu tun und gleichzeitig erfolgreicher zu sein und damit noch mehr Gutes zu tun.
Ja, ganz also genau. Also
dieser positive Zirkel, den man erreichen möchte sozusagen.
Ja, ganz genau. Also ein Unternehmen zu sein, was für die Menschheit ist und also Humanity Plus, ne? Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aus der Singularity University, da gibt es so ein Modell von Humanity Minus Unternehmen, die Umwelt und Lebensgrundlagen zerstören, und Humanity Plus. Also es geht darum, ein Humanity Plus Unternehmen zu sein und das also auch gelebt, ne?
Ja, absolut.
Keine und glaub, Lippenbekenntnisse, ne?
Genau, also es muss halt auch wirklich dann, genau, ernsthaft und tiefgreifend vorangetrieben werden. Und das ist auch anstrengend. Da muss man sich nichts vormachen.
Ja.
Also, und da müssen auch Entscheidungen dann getroffen worden, die natürlich, Ressourcen sind knapp. Es gibt dann Kampf um die Ressourcen und das ist nicht immer nur lustig. Also, ich glaube, da muss man sich schon drüber im Klaren sein. Und natürlich, wenn man es nicht richtig macht, macht man sich auch angreifbar. Also, das ist natürlich auch so Positives sein kann, so negativ kann es dann auch in Social sein, wenn man es eben nicht richtig macht. Ne? Und dann kann es richtig nach hinten losgehen.
Ja, definitiv. Man weiß nie, wie es dann aufgenommen wird. Ne? Man kann sich die tollsten Sachen ausdenken und dann muss man einfach rausgehen und das auch irgendwie testen und dann gucken. Ne? Und das
kann, ja. Auf jeden Fall. Ich meine, man muss natürlich testen, man muss ja auch gucken, was macht denn wirklich Sinn. Und da muss man auch einfach alles sehr, sehr gut vorbereiten. Trotzdem kann es schief gehen, ne?
Also muss
nichts vormachen. Aber ich glaube, wenn man es gut vorbereitet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, wesentlich geringer. Und es ist ja auch alles gemeint mit, hoffentlich mit einem sehr, sehr guten Intent dahinter. Ich glaube, da muss man sich auch jetzt nicht vielleicht zu viel Angst haben. Ne?
Ja, definitiv. Ja, definitiv. Das ist das, was die Unternehmen am meisten gefürchtet haben, als das so anfing mit Internet 2.0, also dass Kommentare auch kamen, ja, dass da eine Interaktivität war, dass es Shitstorms gibt. Aber das findet eigentlich gar nicht so häufig statt. Das größte Problem ist fehlendes Engagement. Ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, zum einen ist es natürlich immer noch ein Umdenken für Unternehmen und Marken, dass es interaktiv ist, ne? So toll es ist, so nervig kann es dann sein, wenn die Interaktion nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Aber das ist nun mal richtigerweise heute so. Und ich glaube auch mal, ich fand es immer sehr interessant, weil ich natürlich auch in meinem Berufsleben verschiedene kleinere oder größere Shitstorms erlebt habe. Mhm. In der eigenen Position im Unternehmen oder in der Marke ist man natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil es so um einem selbst geht. Auf der anderen Seite passiert natürlich noch so viel anderes drumherum. Mhm. Also so wichtig für einem selbst ist es dann in der Welt auch nicht. Mhm. Und ich würde mal sagen, solange es nicht was ist, was oft ist ja unglückliche Formulierungen oder Aussagen, die gar nicht so gedacht waren, die dann zum Shitstorm führen. Das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Blip. Das geht hoch und runter, dann geht es auch vorbei. Mhm. Man muss trotzdem daraus lernen, wie man das eben dann in Zukunft vermeidet, ne? Solche handwerklichen Fehler zu machen. Aber ich glaube, das kann man daraus lernen. Wirklich Shitstorm im Sinne von, wir haben wirklich was falsch gemacht, wir haben, keine Ahnung, belogen, betrogen. Ja, das ist natürlich dann schlimm. Aber alles andere, denke ich, ist, lernt man was draus, wird hoffentlich besser dabei. Mhm. Und da muss man auch so ein bisschen wieder neu loslegen.
Ja, genau. Und ja, es ist halt eine Zeit, in der wir irgendwo auch uns auf nichts mehr so verlassen können, wie das war. Also es ist halt ein Testen in diesen Zeiten, die so neu sind und auch so, ja, wirklich transformativ sind.
Mhm, absolut.
Und ja, was ist so eine Message, die dir ganz besonders am Herzen liegt? Was ist so etwas, was du Menschen mitgeben möchtest?
Ich glaube, zwei Sachen. Ich glaube, jetzt mal unabhängig von LGBTIQ, glaube ich, unterschätzen wir immer, was wir alles erreichen können und was alles machbar ist. Ich war immer fasziniert, wenn man was erkennt, wo man denkt, oh, das ist aber nicht richtig, und was lostritt, um es zu ändern, wie viel man erreichen kann und wie viele Leute auch mitmachen wollen, wie viele Leute Lust haben, mitzuhelfen. Also ich glaube, das ist für mich so das eine Learning im Leben. Man kann viel, viel mehr erreichen, als man denkt, dass man erreichen kann.
Ja.
Man muss aber einfach loslegen. Und bei LGBTIQ eigentlich so ein bisschen ähnlich, aber ich glaube, da ist es einfach so, drüber sprechen und Leute engagen und das Thema zum Thema machen, verändert schon einfach wahnsinnig viel. Und generell ist ich habe ganz, ganz viel mit meinen Mitstreitern ganz, ganz viel positives Feedback bekommen und ganz viel positives Encouragement, was alles andere komplett überwogen hat. Und das ist natürlich auch wirklich dann auch sehr, sehr bereichernd. Also ich hatte jetzt gerade ein Erlebnis am Sonntag oder am Samstag im CSD, kam eine junge Frau auf mich zu und sagte, boah, ich kenne dich von hier, hier und hier. Du bist so ein Vorbild für mich, was du alles erreicht hast. Ich war total, aber es ist ja auch toll, wenn man dann sieht, dass man auch einen positiven Impact auf Leute haben kann. Und sie hatte beispielsweise darauf basierend eine Initiative gestartet, um für mentale Gesundheit im Unternehmen, was ich super finde.
Ja, ja.
Aber da sieht man eben, dass man dann auch einen positiven Impact auf andere Menschen haben kann und bei Doing Good andere Leute auch Doing Good machen. Also das finde ich auch sehr, sehr berührend, ehrlicherweise, das ist das richtige Wort.
Ja, fantastisch. Das ist eine tolle Message. Darüber sprechen, losgehen. Und es wird sich daraus etwas ergeben, was meistens größer ist als das, was wir uns vorstellen können.
Ja, absolut.
Ja, meine Güte, Ralf, das ist so ein tolles Gespräch mit dir. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns im Path of Purpose Podcast zu Gast bist. Und vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Inspirationen. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute, alles Liebe, dass sich noch viel mehr ereignet und dass Generation Rainbow auch immer noch stärker wird und auch noch viel stärker ankommt in der Gesellschaft.
Ja, super. Ganz, ganz vielen Dank, Simona, mich einzuladen. Es war super, total Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und ja, also bitte alle, die zuhören, gerne Generation Rainbow sich anschauen. Am besten wirklich die Petition unterschreiben, elektronisch.
Werden wir das verlinken.
Genau, das wäre cool. Und das Buch gerne, wenn ihr Lust habt, bestellt es euch bei uns auf der Website. Es ist komplett gemeinnützig. Alle potenziellen Profite gehen an gemeinnützige Vereine. Aber ganz, ganz lieben Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Hat total Spaß gemacht und dir einen weiteren schönen Tag.
Ja, danke, Ralf. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Path of Purpose Podcast.